Wenn man dann so ein bisschen für sich selbst die Fragen beantwortet hat, dann kann man die Antworten, glaube ich, ganz gut nutzen, um dann mal im schlechten Moment sich so ein bisschen zu besinnen und zu sagen, hey, du bist aus diesem Grund hier, das ist dein Reason. Und dann ist es, glaube ich, das mit der Zeit, wenn man sich das immer wieder vor Augen führt. Und dadurch, dass bei mir auch der Grund ist, ist für mich, also wenn ich wirklich im ganzen Kern darüber nachdenke, ich mache das, weil ich will das Beste aus mir rausholen und so mein Potenzial entfalten. Und wenn mein Potenzial halt eben noch nicht ausgeschöpft ist, dann bin ich noch nicht zufrieden. Dann will ich noch mehr. Aber dieses zu viel sich mit anderen zu vergleichen, wie gesagt, die Situation von jedem ist individuell, das muss man in seiner Denke ein bisschen weglassen, auch wenn es bei einem Wettkampf natürlich genau darauf ankommt. Aber das Schöne an der Leichtathletik ist, es kann jemand gewinnen, der wird dann zum Beispiel Erster oder die wird dann Erster. Es kann sich aber trotzdem jemand freuen, der Vierter wird.
More than sports. We uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Michelle, schön, dass du da bist heute und dir die Zeit nimmst. Das Jahr 2024 geht fast zu Ende, ist für alle Track and Field Athletes ja immer so ein Stück weit verschoben, weil eigentlich quasi das neue Jahr für dich schon begonnen hat. Wie schaust du gerade auf das Jahr 2024 zurück?
Ja, sehr ereignisreiches Jahr, sehr ereignisreiche Saison. Aber eigentlich bin ich wie zum Ende jedes Jahres immer sehr positiv gestimmt. Genau.
Hol uns mal ganz kurz ab oder vor allem auch die Zuhörer so kurz und knapp. Wer bist du und was machst du?
Genau. Hi, ich bin Michelle. Ich bin Leichtathletin und dadurch, dass wir ja so viele Disziplinen haben, muss man eigentlich ein bisschen spezieller sein und sagen, dass ich vor allem die 400 Meter laufe. Also ich bin Sprinterin, Langsprinterin, um ganz genau zu sein, weil die 400 Meter ja sozusagen die längste Sprintdistanz sind. Und genau, ich starte für den SCC Berlin, mache das schon seit, also generell Leichtathletik, glaube ich, seit 10 Jahren jetzt ungefähr. Ja, 16 habe ich angefangen. Also relativ spät. Wenn ich es mit 16 angefangen habe und 10 Jahre mache, dann bin ich offensichtlich 26 zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen. Genau. Und ja, liebe den Sport und es macht auf jeden Fall immer viel Spaß, aber es ist natürlich sehr anstrengend. Und ja, so verbringe ich dann meine Freizeit quasi mit dem ganzen Training und dann den Wettkämpfen.
Alright. Du hast gesagt, du hast relativ spät angefangen mit 16. Warum ist es so spät?
Weil ich tatsächlich sehr lange Zeit Handball gespielt habe. Also ich habe mit 7 oder 8 ungefähr, also als Kind, mit Handball angefangen, wurde dann mal zum Training mitgebracht von meinem Dad, der war so, ja, probier's mal aus, schon cool. Und ich habe die Sportart ja immer noch sehr gerne, ich liebe Handball. Hab sehr lange dann gespielt, also eben bis 15, 16 und war dann aber in den USA und dort gibt es das ja gar nicht. Das heißt, um mich in Bewegung zu halten, musste ich halt andere Sportarten ausprobieren und die eine war halt eben Leichtathletik und irgendwie bin ich dann dabei geblieben. Irgendwie hat mich dann die Leidenschaft gepackt und dann war irgendwie dann auch nicht mehr nach dem Zurückkommen an Handball zu denken und es hat sich dann irgendwie so ergeben, dass ich mich halt eben im Leichtathletikverein angemeldet habe und quasi ein Jahr später auch schon in eine Leistungsgruppe gekommen bin und dann da so quasi einen Quereinstieg Leistungssport gemacht habe und da einfach reingerutscht bin, ja.
Vermisst du den Handball manchmal noch?
Ja, voll. Auf jeden Fall. Also es hat natürlich auch seine Vor- und Nachteile, so einen Einzelsport zu machen. Der Teamgedanke, der hat mir natürlich schon sehr gefallen beim Handball. Gut ist, dass wir natürlich eine Staffel haben, was wir auch sehr gerne, also vor allem meinem Verein, sehr gerne laufen, was ich richtig gut finde, dass wir da so konsequent sind. Auch dann halt auch erfolgreich. Das macht natürlich dann noch mehr Spaß, dann den Erfolg gemeinsam zu teilen, zu feiern. Das ist so ein kleiner Erinnerung an die alten Zeiten, sage ich mal, im Handball. Aber nichtsdestotrotz wäre ich halt, bin ich halt ehrlich, ich liebe die Leichtathletik, ist meine Leidenschaft. Und deswegen wird das Handballspielen immer so in meinem Herzen bleiben. Aber es gibt einen Grund, weshalb ich mich dafür entschieden habe, eben Sprinterin zu werden. Und bislang bin ich sehr happy und habe da sozusagen dann eine neue, mittlerweile, sage ich mal, schon fast alte Passion gefunden. Und ich spiele jetzt auch mittlerweile, also ich habe ja nur 8 Jahre Handball gespielt und laufe 10 Jahre. Also bin jetzt auch länger dabei, als ich mir manchmal vielleicht dann doch denke. Und irgendwie verfliegt die Zeit dann ja auch irgendwie schneller, als man das so denkt. Vor allem, wenn man viel Spaß hat.
Wenn du mit 16 nochmal so diesen Switch machst und komplett so als Quereinsteigerin reingehst, wo viele vielleicht dann auch schon wirklich ein paar Jahre in der Sportart verbracht haben, bist du damals in die Leichtathletik gewechselt, wirklich mit der Perspektive zu sagen, hey, ich will da banal gesagt so bis ganz nach oben schaffen, oder warst du eher, ich schau mal, was hier möglich ist?
Also ich habe, glaube ich, Sport schon immer mit dem Ehrgeiz getrieben, dass ich nach ganz oben möchte. Das hat mich einfach mal angespornt zu schauen, was kann man so machen, wohin kann es halt gehen. Im jungen Alter ist natürlich schon so, dass, sag ich mal, der Ehrgeiz noch ein bisschen anders ist. Also man hat natürlich schon so große Träume, aber man macht es vor allem so nur, in Anführungsstrichen, weil man Spaß hat und Zeit mit seinen Freunden verbringen will. Und irgendwann muss man dann so ein bisschen die Entscheidung treffen, will man es jetzt ernsthaft verfolgen oder halt eben nicht. Also macht man halt Leistungssport oder nicht. Genau, und dieses Reinschlittern ist dann quasi für mich eine Chance gewesen zu sein, so, was möchte ich mit meinem Sport erreichen? Also es hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Jetzt hast du so spät quasi Leichtathletik angefangen, ja, beim Handball war es irgendwie Bundesliga spielen, da so ein Step, und dann von Bundesliga in die Nazio kommen und dann mit der Nazio gucken, dass man da Turniere spielt. Und beim Leichtathletik war es dann so, okay, wir fangen jetzt von vorne an, wo möchte ich halt hin? Und die Intention war jetzt nicht zu sagen, so direkt, ich möchte zur Olympia oder ich möchte dies machen und ich möchte Deutscher Meister werden, was auch immer, sondern einfach, ich wollte immer schneller werden, immer besser werden, und ich hatte Spaß daran, meine Bestzeiten sozusagen zu verbessern, und habe dann angefangen zu sehen, so wo langsam die Erfolge kommen, was ist möglich, also was gibt's überhaupt im Leichtathletik, und dann fängt's halt an mit einem Landeskader, mit einem Bundeskader, und dann kommen halt eben die internationalen Einsätze, und da habe ich dann erst angefangen, drüber nachzudenken, was ist überhaupt möglich. Aber genau, so von Anfang an war nicht der Gedanke, ich werde jetzt Leichtathletin, um Olympiasiegerin zu werden oder sowas. Das genau, das war nie in meinem Kopf drin.
Okay. Wie sehr ist es für dich auf dieser Journey, auch sicherlich bis heute, immer wieder so ein, ich sag mal schon, permanenter Druck, auch dann so bestimmte Kaderstati zu bestätigen, um wieder sicherzustellen, dass du die Förderung erhältst, Zugang zu bestimmten Trainingslagern hast, etc.? Inwiefern ist das so auch ein Mindgame, das irgendwie immer präsent ist?
Ja, also als Jugendliche hat man einfach gedacht, ja, schafft man sowieso. Also das war so mein Mindset. Da war ich gar nicht so, dass man hat, glaube ich, nicht so diese existenziellen Sachen im Hintergrund gehabt. Ne? Man hat vielleicht noch bei seinen Eltern gewohnt oder gerade angefangen zu studieren und war gerade noch so dabei, sich zu finden. Und dann war das noch nicht so im Kopf. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich gedacht, oh ja, so ein Bundeskaderstatus gibt einem dann schon die entsprechenden Vorteile, Trainingslagerzuschüsse, fördert einen dann halt sehr, sag ich mal, um in Leistungssport zu kommen und zu bestehen, auch wenn es großen natürlich Aufholbedarf gibt, auch im Vergleich zu anderen Sportarten und noch ganz viel, was man rausholen kann, ist es dann trotzdem ein Vorteil, wenn du halt die Sporthilfe beantragen kannst, ne? Wenn du, wie gesagt, Zuschüsse für Trainingslager kriegst. Und ich selber war ja tatsächlich nie im Erwachsenen-Bundeskader, sodass ich halt nicht diesen Druck hatte, ich muss irgendwas nochmal neu bestätigen, hat aber wieder einen anderen Druck hervorgerufen, nämlich, wie schaffst du es, ohne einen Kaderstatus trotzdem deinen Leistungssport zu betreiben? Welchen Verein, welches Netzwerk schaffst du dir? Welche Sponsoren suchst du? Und wie finanzierst du dir das, wenn es keinen anderen gibt, der es tut? Ne? Und ich meine, Leistungssport fängt nicht nur in den Top 5 Leuten in Deutschland an, die gefördert werden, sondern ist halt viel, viel weiter gefasst. Und deswegen ist, sag ich mal, der Druck, eine Norm zu erreichen, vielleicht in dem Moment nicht da, weil ich weiß, wie es ist, keine Norm zu haben, aber es ist halt ein anderer Druck da, und zwar der zu schauen, wie kann man sich Trainingslager finanzieren, Sportmaterial finanzieren, und auch vielleicht einen gewissen Teil seines Lebens finanzieren, weil wir müssen alle unsere Miete bezahlen. Genau, und mittlerweile ist man auch keine 16 mehr und wohnt bei seinen Eltern, und Studium ist auch schon abgeschlossen, deswegen da ist auf jeden Fall dann ein anderer Druck da, vielleicht nicht vergleichbar, aber auf jeden Fall eine andere Art von Druck, die man dann, ja, sag ich mal, mit in Training und Wettkampf nimmt.
Welche Lösung hast du dafür für dich gefunden, und wie sieht dein aktuelles Setup aus?
Genau, also aktuell ist es so, ich habe natürlich erst einmal studiert und wollte mir da, das war für mich immer klar, ich möchte mein Studium beenden, ich möchte da halt Fuß fassen, habe das erstmal gemacht, und dann je näher ich an den Abschluss kam, desto mehr habe ich gedacht, ah, wie machen wir das jetzt so, ne? Weil als Student kannst du hier noch ein bisschen Nebenjob, das ist ja auch Steuervorteile, da arbeitest du 20 Stunden und kommst dann mit deinem Geld so, hat man nicht so hohe Ansprüche gerade so rum und das passt dann auch erstmal für die jungen Jahre. Aber dann sozusagen Richtung Abschluss habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken, wie ich das Ganze machen will. Und mein aktuelles Setup ist, dass ich sozusagen einen Arbeitgeber habe. Also ich bin auf der einen Seite Sportlerin und auf der anderen Seite bin ich halt angestellt. Ich habe da einfach reduzierte Stunden, also ich arbeite nicht in Vollzeit. Ich kann nachmittags früher gehen. Ich habe auch die Flexibilität mit Homeoffice und sozusagen Präsenz im Büro. Und ja, es ist dann eigentlich immer so, dass das ganz gut abgestimmt werden kann von mir und dem Arbeitgeber oder halt auch eben mit meinem Trainer in der Trainingsgruppe, da auch viele dort ähnliche Situationen haben oder halt auch studieren und Termine haben, dass wir dann sagen, wir können am Nachmittag trainieren. Ja, und dann sitze ich halt jeden Nachmittag in der Halle 3-4 Stunden und trainiere und am nächsten Tag geht's zur Arbeit. Genau.
Wie schwer war es, einen Arbeitgeber zu finden, der das Setup auch so annimmt? Weil das ist, glaube ich, ja auch nicht selbstverständlich.
Also ich hatte sehr viel Glück, aber allgemein gesehen ist es schon sehr schwer. Also ich glaube, es ist wichtig, dass der Arbeitgeber ein Bewusstsein dafür hat, was ist Leistungssport, wie viel Energie fließt da rein und warum will die Person beruflich vielleicht zurückstecken, obwohl sie eigentlich auf dem Papier qualifikationstechnisch vielleicht ganz anders Karriere machen könnte. Dann muss man natürlich sich da überlegen, wie weniger Arbeitsstunden, weniger Geld. Also das muss einem selber so ein bisschen klar sein. Wenn du nicht in Vollzeit arbeitest, dann verdienst du natürlich weniger, selbst wenn du dann immer mal wieder befördert wirst. Das ist ja immer noch ein Defizit von 20%, 30%, je nachdem, 50%, wenn man komplett in Teilzeit arbeitet. Das muss man sich einfach auch überlegen. Genau, und wenn dann aber der Arbeitgeber sagt, ja, grundsätzlich ist die Bereitschaft halt da, dann muss man halt schauen, dass man einen Job findet, wo eben so ein flexibles Teilzeit oder teilweise Teilzeit angepasstes Modell funktioniert. Also das ist auch nicht in jedem Job möglich. Das ist mir durchaus bewusst. Ich habe halt eben studiert und einen Job, wo ich am Büro sitze und klar auch mal Dienstreisen habe, aber wo das dann geht. Aber es gibt sicherlich andere Berufe, wo das halt viel, viel schwieriger wäre. Sagen wir mal, ich habe aus meiner Gruppe jemanden, der eine Kochausbildung gemacht hat. Da ist natürlich dann die Frage, ein Koch in Teilzeit ist auch sehr selten. Gibt es bestimmt, aber ich glaube, das ist einfach so eine Kombination. Ich hatte Glück. Ich habe da vorher als Studentin gearbeitet für ein paar Stunden in der Woche, mich gut angestellt und einfach gefragt und einfach gesagt, so, ich hätte Bock, finden wir da eine Lösung. Und das hat halt geklappt. Aber ja, ich weiß halt aus, wie gesagt, aus eigenen Erfahrungen, wenn man die Person nicht oder wenn man die Umgebung, den Arbeitgeber nicht persönlich kennenlernt, ist es, sage ich mal, so lebenslauftechnisch schwer zu überzeugen, wenn man sagt, man macht halt Sport und man möchte halt im beruflichen Leben ein bisschen reduzieren.
Du hast gerade schon gesagt, so dann oft einfach so irgendwie das Setup, nachmittags sitzt du in der Halle, nächsten Tag dann bei der Arbeit, so vom Stundenpensum, was würdest du sagen, wie ist es so wöchentlich verteilt, wie viel fließt in den Sport, wie viel fließt in die Arbeit?
Also ich trainiere, ich muss mal ganz kurz rechnen, also wenn wir es ist natürlich so phasenweise abhängig, ne? Also wenn wir Aufbau haben, also sag ich mal die wichtigste Zeit im Jahr, die jetzt auch gerade ansteht, Wintertraining, so typisches Wintertraining, dann sind wir schon viel in der Halle. Also dann sind wir schon so bei, ich würde schätzen, 20, 22 Stunden so Pi mal Daumen mit allem drum und dran. Kommt noch Physio hinzu, ne? Also das ist dann auch so Sachen, die man beachten muss. Ja, und meinen Job mache ich halt 32 Stunden. Da gibt's mal Wochen, wo es natürlich wesentlich mehr ist. Das gleicht sich aber auch gut aus. Also im Durchschnitt, deswegen natürlich hat man dann vielleicht mehr auf dem Papier an der Arbeit, die man dann Zeit verbringt, aber dadurch, dass man ja noch um das Training herum viele regenerative Aktivitäten oder Arzttermine oder Wettkämpfe oder halt eben Physio hat, würde ich wirklich sagen 50-50.
Okay, das heißt sozusagen schon so eine 60-plus Stundenwoche eigentlich?
Ja, also das auf jeden Fall.
Was sind so deine Gedanken dazu, wenn du das dir selbst so vor Augen hältst, so auf der einen Seite, okay, dieses Streben, wirklich sportlich auch einfach alles aus dir rauszuholen und ein Stück weit ja auch von außen gesehen sozusagen die Erwartungen, dass du dann in entscheidenden Momenten bei Wettkämpfen auch ablieferst. Auf der anderen Seite dann ein Stück weit aber auch das Setup, dass du dich eigentlich selbst darum kümmern musst, dass du das überhaupt auf dem Level finanzieren kannst.
Also, ich glaube manchmal so für mich in meinem Kopf ist es oft so ein bisschen normal und selbstverständlich, dass das, was ich mache, so gemacht wird, wie ich es mache, weil ich es einfach so lange mache. Aber wenn man mit dem Sport nicht so viel zu tun hat und es von außen betrachtet, dann kriege ich oft zu hören, ja krass, dass du das schaffst, dass du das so gut vereinbarst. Also da sind viele Leute immer sehr beeindruckt, was mir auch so ein bisschen die Motivation gibt, weil ich dann merke, okay, anscheinend ist das ja doch vielleicht nicht ganz so normal und ja, dann freut man sich natürlich, wenn man da so eine gewisse Anerkennung hat. Man muss auch sagen, ich mache das ja für mich, weil ich darauf Bock habe. Das heißt, es ist ja auch eine Grundmotivation da und ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe. Was nicht heißt, dass man nicht meckern darf und sagen kann, es gibt bestimmt bessere Wege oder bessere Systeme, die das vielleicht ein bisschen nicht so krass fördern, dass man sich eigenständig machen muss, sondern dass es mehr Unterstützung gibt. Aber im Endeffekt mache ich das für mich und habe mich für den Weg entschieden und bin halt happy. Nichtsdestotrotz messe ich mich ja mit teilweise auch Leuten, nicht alle, aber mit teilweise auch Leuten, die zum Beispiel nur Sportler sind, ne? Also nur in Anführungsstrichen, die aber 100% sich auf den Sport fokussieren. Und am Ende ist es ja auch egal, du stehst auf dem Track und es interessiert niemanden, ob du krank bist, ob du vorher arbeiten warst, ob du vorher nicht arbeiten warst. Also am Ende zählt halt deine Zeit und die ist schwarz auf weiß. Und wenn du dich halt hinstellst, dann stellst du dich halt hin, um dich zu messen. Und da ist alles, was davor passiert, das wissen halt deine 5 Leute. Dein Umfeld, aber das interessiert am Ende niemanden so. Und das hat halt seine Vorteile, weil man ist dann halt vielleicht ja weder Underdog noch Favorit. Ja, jeder kann an dem Tag halt eben zeigen, was man kann. Das kann dafür sorgen, dass Leute gewinnen, von denen man es vielleicht nicht dachte. Das ist natürlich super, weil darum geht's ja im Sport. Wer ist an dem Tag die fitteste Person? Aber es kann natürlich auch so ein bisschen eine Last sein, weil man selber halt am Start steht und weiß, ja, also ich habe jetzt 32 Stunden gearbeitet und der Rest nicht. Und vielleicht konnten die besser regenerieren. Vielleicht haben die härter trainiert, weil sie dann am Wochenende ausschlafen konnten und nichts anderes hatten. Also es ist so ein bisschen so ein Mischmasch, ne? Also man macht es freiwillig, man weiß, man hat einen leichten Nachteil, aber man kann auch nicht in die Köpfe von den anderen gucken. Vielleicht steht auch jemand an der Startlinie, der vor 2 Wochen noch verletzt war oder so. Man weiß halt eben nicht genau, was vorher abgeht. Das ist halt irgendwie so das Schöne an dem Sport oder an jedem Sport. Aber ja, ich glaube, man muss sich manchmal auch den Kontext so ein bisschen schaffen, um dann diese menschliche Komponente von Leistung dann auch mal reinzubringen, ne? Und nicht einfach nur eine schlechte Zeit oder eine gute Zeit zu sehen und denken, das kommt einfach von nichts.
Ja. Was ist es für dich öfter so gesagt? Also es ist öfter diese Perspektive von, okay, ich bin jetzt einfach hier, ich darf zeigen, wie gut ich bin und banal gesagt, alles ist möglich. Oder ist es dieses eher, wie du es gerade angesprochen hast, vielleicht ein bisschen negativere Mindgame im Sinne von, okay, ich habe jetzt hier 32 Stunden gearbeitet, die anderen wahrscheinlich nicht, die haben in der Zeit alles für den Sport getan und die sind wahrscheinlich bereiter, als ich es bin heute.
Also beim Wettkampf erlaube ich mir diese Gedanken gar nicht. Das ist, glaube ich, extrem kontraproduktiv und wenn ich mich dafür entscheide, einen Wettkampf zu machen, dann mache ich den so komplett 100% all in. Aber ich muss halt im Training manchmal ein bisschen realistisch bleiben. Also ich muss dann halt, man misst sich natürlich jeden Tag mit seinen Trainingskollegen und das ist auch gut und ich liebe das und ich habe ein sehr gutes Trainingsumfeld. Aber man muss auch manchmal und ich muss halt auch für mich selber akzeptieren, boah, du hattest eine anstrengende Woche. Und mein Trainer sagt auch immer, 80% ist manchmal besser als 100%, wenn du die 80% aber vernünftig machst. Und dann muss ich manchmal einfach abwägen, ist es jetzt das wert, eine bestimmte Einheit vielleicht genauso zu machen, muss ich vielleicht einen Lauf rausnehmen oder mir das einfach ein bisschen anders legen, weil ich noch andere Termine habe. Und das macht es in der Summe dann wahrscheinlich besser, als wenn ich komplett alles immer genau so durchziehen würde, weil, wie gesagt, Regeneration ist halt ein Thema. Und deswegen, ich glaube, im Training muss man sich dessen bewusst sein. Aber wenn das Training dann absolviert ist, dann muss man aus dem Training sein Selbstbewusstsein ziehen, sich auf den Wettkampf vorbereiten und dann beim Wettkampf alle negativen Gedanken, so gut es geht, irgendwie weghalten und da einfach, ja, sich hinstellen und wissen, dass es losgeht. Genau.
Wie gelingt dir das in der Umsetzung wirklich? Weil ich glaube, es ist natürlich für alle super nachvollziehbar, sozusagen so, okay, wenn alles getan ist und du am Start stehst, dann geht es einfach um den Wettkampf, dann geht es einfach um das, was jetzt gerade hier wichtig ist. Und du hast gesagt, du erlaubst dir diese negativen Gedanken dann gar nicht. Nichtsdestotrotz sorgt das ja nicht automatisch dafür, dass der Kopf nicht irgendwie dann verrückt spielt und dann trotzdem diese Gedanken irgendwie hochbringt. Wie gehst du damit um oder beziehungsweise wie sorgst du dafür, dass du dann wirklich voll fokussiert auf den Wettkampf bist?
Also es ist natürlich ein Prozess so ein bisschen, ne? Also das kommt jetzt nicht von heute auf morgen. Ich glaube, es ist einfach so eine generelle Einstellung. Man muss sich manchmal, glaube ich, einfach Gedanken machen, wieso macht man den Sport? Also wieso laufe ich 400 Meter? Warum mache ich nicht irgendwas anderes? Oder wieso, warum ausgerechnet Leichtathletik? Warum ausgerechnet Sprinten? Und wenn man dann so ein bisschen für sich selbst die Fragen beantwortet hat, dann kann man die Antworten, glaube ich, ganz gut nutzen, um dann mal einen schlechten Moment sich so ein bisschen zu besinnen und zu sagen, hey, du bist aus diesem Grund hier, das ist dein Reason. Und dann ist es, glaube ich, das mit der Zeit, wenn man sich das immer wieder vor Augen führt. Und dadurch, dass bei mir auch der Grund ist, ist für mich, also wenn ich wirklich im ganzen Kern darüber nachdenke, ich mache das, weil ich will das Beste aus mir rausholen und so mein Potenzial entfalten. Und wenn mein Potenzial halt eben noch nicht ausgeschöpft ist, dann bin ich noch nicht zufrieden. Dann will ich noch mehr. Aber dieses zu viel sich mit anderen zu vergleichen, wie gesagt, die Situation von jedem ist individuell, das muss man in seiner Denke ein bisschen weglassen, auch wenn es bei einem Wettkampf natürlich genau darauf ankommt. Aber das Schöne an der Leichtathletik ist, es kann jemand gewinnen, der wird dann zum Beispiel Erster oder die wird dann Erster, es kann sich aber trotzdem jemand freuen, der Vierter wird, weil er mit einer Bestzeit Vierter geworden ist. Was ist ja das Schöne, du kannst eben eine Bestzeit laufen, weil du es ja messen kannst, du bist noch nie schneller gewesen. Vielleicht wäre man in anderen Sportarten über den vierten Platz dann traurig. An der Sportart kannst du dich ja trotzdem dann freuen, wenn du weißt, du bist eine Bestzeit gerannt. Dementsprechend, ist das, glaube ich, so der Weg, den ich versuche, und jeder hat mal schlechte Momente, aber den ich versuche, natürlich irgendwie zu verfolgen und darüber nachzudenken und, wie gesagt, den Fokus auf einen selber zu legen.
Ist es für dich, wenn wir mal den Wettkampf ausblenden, manchmal eine Challenge, wirklich auch so diese Rollen zu switchen? Also du hast die Rolle natürlich angesprochen im Job, die als Athletin. On top, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ein Stück weit bist du auch noch natürlich irgendwie Content Creator drin. Auch für das ist ja auch nochmal eine eigene Rolle, die es zu bedienen gilt, was jetzt nicht irgendwie mit mal 10 Minuten am Tag abgetan ist wahrscheinlich. Wie schaffst du es, da so wirklich diesen Schalter umlegen zu können, sagen, okay, jetzt bin ich hier bei der Arbeit und dann arbeite ich, jetzt bin ich hier beim Training und dann trainiere ich?
Ja, es ist mir am Anfang tatsächlich ziemlich schwer gefallen. Ich habe oft dann im Training gehockt und dann habe ich auf meinem Handy gesehen, da kam gerade eine E-Mail von der Arbeit rein und dann hatte ich das Gefühl, ich musste jetzt beantworten. Aber im Endeffekt habe ich dann gedacht, warum? Warum muss ich die beantworten? Jeder weiß der Arbeit, dass das meine Arbeitszeiten sind und das ist nicht meine Arbeitszeit. Jeder weiß, dass ich in meiner Arbeitszeit mein Bestes gebe und dass ich meine Projekte immer dann abschließe, wann sie abgeschlossen werden. Und nur weil andere Leute um 17 Uhr arbeiten, heißt es nicht, dass ich um 17 Uhr arbeiten muss. Und dann habe ich irgendwie gelernt, mein Handy wegzulegen. Und da brauchst du natürlich auch ein Arbeitsumfeld, das nicht toxisch ist. Ne? Gibt es ja auch andere, die dann sagen, wie, du warst nicht 5 Minuten lang erreichbar. Das geht nicht. Das habe ich zum Glück nicht. Aber es ist bei mir zum Beispiel auch keine Pflicht, so Arbeits-Apps auf dem Handy zu installieren. Das heißt, es war auch von mir tatsächlich mit den E-Mails freiwillig. Genau, und deswegen musste ich dann für mich die Balance finden. Okay, ich habe jetzt irgendwie E-Mails auf meinem Handy von der Arbeit. Wie kann ich halt einfach abschalten? Und das hat ein bisschen gedauert, aber dann ist es wirklich für mich, Training ist Training. Und wenn eine E-Mail reinkommt von der Arbeit und es ist außerhalb meiner Arbeitszeit, dann swipe ich nach links, damit die Notification weg ist. Und morgens setze ich mich halt an den Laptop und bearbeite das dann. Mit dem Content Creation ist es noch ein bisschen anders, weil das ist mehr so ein Ding, das fließt noch so in beide Bereiche so ein bisschen mit ein, ne? Also man schöpft ja aus dem Training und aus der Arbeit und aus dem Alltag generell so auch seine Inspiration und was möchte man teilen, worüber möchte man sprechen, was ist vielleicht ein Post, den man raushauen kann, welche Kooperationen kann man eingehen. Und das ist bei mir etwas, was ich eigentlich nicht so richtig abschalte. Das läuft so die ganze Zeit so mit. Ich finde das aber in Ordnung. Also ich bin auch so kreativ, dass das für mich in Ordnung ist, dann immer so zwischendurch das sozusagen so durchfließen zu haben. Klar, aber im Training geht das Training vor, ne? Also da wird natürlich erstmal trainiert und dann darüber nachgedacht, was das für Videomaterial sein könnte. Das Gute ist, dass ich eine Content Creatorin bin, die sozusagen als Sportlerin sich präsentiert. Dementsprechend entsteht viel Material von alleine quasi. Also wenn du alleine einen filmst, wie ich trainiere, hast du schon mal was, aber ich mache mir dann nicht während des Trainings Gedanken, wie sieht das aus, was mache ich, sondern es wird erstmal alles gemacht und dann am Abend kann man sich das selber überlegen oder nochmal was nachdrehen oder so ein Trainingslager nochmal im Nachgang irgendwas machen, aber da ist Training auf jeden Fall voller Fokus und der Rest, das baut sich dann so ein bisschen drumherum, genau. Mhm.
Was würdest du, nur vielleicht auch, um das für die Zuhörer nochmal so einzuordnen, was würdest du sagen, wie viel Stunden fließen da nochmal so rein, dieses Content Creation Game?
Boah, das ist echt schwer. Das, unterschiedlich. Also, es ist wirklich, mal hast du auch dann irgendwie zum Beispiel Kooperationen, wo du dich committed hast, dann musst du irgendwas produzieren. Das kann auch manchmal mega lange dauern und manchmal hast du irgendwie so einen Take und dann ist es in 10 Minuten durch. Also, es ist wirklich schwer zu sagen. Aber ich glaube, meine Generation verbringt sowieso ziemlich viel Zeit am Handy. Von daher, ja, ich will keine Zahlen nennen. Am Ende lachen dann alle, weil ich irgendwie so ein Freak bin, der zu viel am Handy hängt.
Ich glaube, die Frage ist ja immer, wie du es für dich einordnen kannst. Und wenn es Teil ist, ja, die Frage, bist du einfach am Handy, weil du die ganze Zeit konsumierst, oder bist du am Handy, weil du kreierst? So, ich glaube, das ist nochmal grundsätzlich unterschiedlicher Modus einfach.
Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Ich glaube, ich konsumiere normal, was auch immer normal ist. Und ich investiere dann ein bisschen Freizeit quasi und versuche da mein Content-Leben, ja, meine Content-Creation voranzutreiben. Aber ich, also, ganz schwer, das jetzt irgendwie in eine Zahl zusammenzufassen.
Oh, gut. Inwiefern, um da vielleicht nochmal ganz kurz reinzugehen, inwiefern ist das so ein bisschen, naja, ich sag mal, Fluch und Segen zugleich, weil auf der einen Seite, das macht dir natürlich einfach nochmal auch neue Türen auf, kann vielleicht in gewissen eben irgendwie ein zusätzliches Einkommen generieren, Kooperationspartner, Möglichkeiten, die du vielleicht sonst nicht hättest, wenn es beispielsweise Instagram nicht geben würde. Auf der anderen Seite natürlich ein Stück weit auch der konstante Pressure, dann trotzdem auch da präsent zu sein, zu liefern, Dinge zu teilen und ja, dich banal gesagt jetzt nicht einfach verstecken zu können, zu sagen, hey, jetzt mache ich mal einen Monat lang gar nichts hier.
Also für mich persönlich ist das ein Segen. Also ich finde, das muss jeder für sich selber entscheiden. Manche Leute tun sich ein bisschen schwer mit Social Media, andere Leute, denen fliegt das so ein bisschen mehr zu. Ich habe tatsächlich auch Spaß daran, deswegen ist der ursprüngliche Gedanke auch gar nicht aus diesem Grund entstanden, ich muss jetzt irgendwie Sponsoren oder so suchen, sondern ich habe erstmal so Instagram gemacht, ne? Und dann irgendwann weiß, oh, Leute finden Sport cool, ja, let's go, dann poste ich ein bisschen mehr Sportsachen. Und dann irgendwann kam halt eben dieser Gedanke so, okay, es ist ein Segen, weil das eine Plattform ist, wo man selber kreieren kann, was wofür man einsteht. Und wenn man dann seine Nische gefunden hat, andere Leute begeistern kann und dann eben halt auch die Möglichkeit hat, seine Plattform zu erweitern. Und du hast auch als Athlet eben dann Sponsoren, die interessiert sind, die du sonst nicht niemals erreichen würdest, die auch kein Interesse zeigen würden, wenn du halt eben nur deinen Sport machst. Und ich meine, früher lief alles über Presse und Medien und Zeitung und heutzutage ist es eben Social Media. Dementsprechend, ich glaube, das Medium hat sich einfach verändert. Vielleicht die Art, wie es konsumiert wird. Aber im Endeffekt gibt es ja immer den Kanal, über den sich bestimmte Personengruppen, wie zum Beispiel Sportler, dann ja vermarkten. Und ja, also ich finde es super, dass es die Möglichkeit gibt. Wie viel Zeit man investiert, kann man selber entscheiden. Und ich finde, deswegen ist es auch kein Pressure, weil das ist das noch für mich genau das Gleiche wie mit dem Sport. Ich mache das gerne und ich entscheide, was ich teile und was ich nicht teile und wie viel ich teile. Und sollte es wirklich mal so sein, dass ich sage, ich habe darauf keinen Bock mehr, dann ist es eben so. Und dann, klar, dann müssen alle damit umgehen. Also dann müssen auch deine Follower damit umgehen. Und dann, wenn es jemanden doof findet, dass ich 2 Wochen lang nichts poste, dann tschüss, dann ist es halt so. Dann findest du das doof. Dann ist das in Ordnung. Weil es eben für mich diesen Pressure nicht gibt. Ich glaube, man muss sich davon ein bisschen loslösen. Weil im Endeffekt, also welcher Pressure ist da? Also klar kannst du Gelder verlieren, aber ist es einem dann so wichtig, dieses Geld? Ist das vielleicht ein Grund? Für mich ist es das nicht. Ich mache das halt gerne aus anderen Gründen. Ich zeige meinen Sport gerne und ich freue mich, wenn ich da positives Feedback kriege, wenn jemand inspiriert ist. Aber ja, deswegen ist es für mich einfach kein extremer Pressure. Also es hängt auch keine Existenz so dran. Es hängt mein Sport dran, das ist richtig. Weil natürlich dadurch die Einnahmen, die fließen komplett in meinen Sport rein. Aber ich würde immer eine Lösung finden. Also es ist für mich dann so, wenn mir das keinen Spaß macht, dann würde ich es nicht machen, würde ich mir eine andere Lösung suchen. Genau.
Du hast vorhin gesagt, dass du schon jetzt durch das ganze Setup, über das wir gesprochen haben, im Training so vielleicht das ein oder andere Mal ein Stück weit Abstriche machen musst oder schauen musst, wie du deine Ergebnisse einordnest. Du hast für diesen 80% gesprochen, die auch dein Trainer dir noch so ein bisschen mitgibt. Wie leicht fällt es dir, so diese Situation zu akzeptieren, wenn du dann jetzt beispielsweise vielleicht ein Jahr hast wie 2024, wo du dich nicht für Olympia qualifizierst, gibt es dann diese Gedanken in Form von, okay, wenn ich hier wie andere Vollzeitathletin wäre, dann hätte ich es vielleicht nach Paris geschafft?
Voll. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also da braucht man, glaube ich, nicht lügen. Es tut dann manchmal ein bisschen weh, weil wenn man dann halt so denkt, so, oh, viel hätte man theoretisch rausholen können, wenn, aber man darf sich nicht zu sehr darin verlieren, weil es ist alles hätte Fahrradkette. Es ist nicht gesagt, dass wenn ich persönlich von Anfang an immer Vollzeitsport und vielleicht finanziell so aufgestellt wäre, dass ich nichts anderes machen muss, dass mir das vielleicht gut oder schlecht getan hätte, dass ich dadurch besser oder schlechter geworden wäre. Klar, es gibt eine Korrelation, ne? Also es ist schon, wenn du dir die Weltspitze anguckst, die machen das alle nicht. Aber heißt es automatisch, dass ich Weltspitze geworden wäre? Weiß man halt nicht. Und sich dann in solche Gedanken zu verlieren, ist halt einfach irgendwann nicht gut. Aber klar, im ersten Moment tut es schon ein bisschen weh, ne? Im ersten Moment sitzt man da und denkt sich so, vielleicht hätte ich ja doch mitlaufen können. Vielleicht wäre das ja doch ein Weg oder gäbe es einen Weg. Aber ja, einfach wie gesagt, und wieder sich einfach selber bewusst werden, jeder Weg ist anders, jeder hat andere Ziele, jeder hat vielleicht auch andere Bedingungen. Und ich mache das Beste, was ich eben aus meiner Situation machen kann. Und mehr ist dann halt manchmal einfach nicht drin. Und das muss man dann auch akzeptieren. Aber klar, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nie diese Gedanken hätte.
Kurzer Reminder für den Sponsor der heutigen Folge, MyNect Sports. Im Sport reden wir oft über Technik, Taktik und Athletik. Aber wie oft über das, was im Wettkampf wirklich den Unterschied macht? Deine mentale Stärke und Gesundheit. Fühlst du dich manchmal unter Druck oder innerlich blockiert von Zweifeln? Dann stell dir vor, wie es wäre, mit Selbstvertrauen, mit Sicherheit, mit Leichtigkeit und Gelassenheit abzuliefern, egal wie groß der Druck ist. Mit der MyNect Sports Membership trainierst du genau das, deine mentale Stärke und Gesundheit. Mit nur 20 Minuten am Tag bekommst du unter anderem Zugang zu über 100 angeleiteten Trainingsübungen, regelmäßig neuen Trainingsprogrammen, Live-Q&As und einem persönlichen Support vom ganzen Trainerteam. Starte jetzt für nur 49 Euro im Monat, klick einfach auf den Link in den Shownotes oder geh auf mindact-sports.io und finde heraus, was wirklich in dir steckt. Weiter geht's mit dem Podcast.
Alright, und wenn du jetzt so für dich in die Zukunft schaust, mit dem Wissen, dass du jetzt beispielsweise ein Ziel wie Olympia 24 verpasst hast und es einfach so ein bisschen natürlich diese hypothetische Frage ist, was wäre, wenn, wenn du dich zu 100% auf den Sport konzentrieren würdest. Wenn du so für dich in die Zukunft schaust, siehst du da eine Version von dir, die in dem aktuellen Setup mit Sport, Beruf und allem parallel das Maximum aus dir rausholt? Oder siehst du eine Version von dir, die sich zu 100% auf den Sport konzentrieren kann für eine bestimmte Zeit lang?
Ja, spannende Frage. Also dieses Was wäre, wenn, da darf man natürlich jetzt nicht zu viel Gedanken verschwenden, weil das dann natürlich schnell in dieses Negative gehen kann und weil ich es auch einfach unnötig ein bisschen finde. Ich glaube, mit dem aktuellen Setup habe ich immer noch voll viel Potenzial, was rausgeholt werden kann. Und ich habe immer noch das Gefühl, und ich glaube, das ist halt das Wichtige, dieses Gefühl zu haben, so es brennt noch in den Beinen quasi oder den Armen, je nachdem. Und man hat noch irgendwie Möglichkeiten, was rauszuholen und selber persönlich zu wachsen. Und das habe ich auf jeden Fall. Aber wie das halt in den nächsten so 2, 3, 4 Jahren aussieht, ob man dann eventuell sagt, man schafft den Sprung und reduziert noch mehr Arbeitsstunden oder ist irgendwann dann quasi Vollprofi, weil sich es einfach so entwickelt. Das ist ja auch manchmal so ein bisschen, sag ich mal, man gibt alles, aber man muss ja auch mal schauen, was für Möglichkeiten sich einem dann along the way quasi bieten. Das kann ich halt nicht sagen. Ich glaube, so planen tue ich schon natürlich immer gerne. So ein bisschen will man ja auch so gucken für sich, was sieht man in der Zukunft. Und ich glaube, es sich bei mir so ein bisschen geändert hat, in diesem nicht in 4-Jahren-Zyklus zu denken, sondern halt einfach so jedes Jahr für sich selber zu evaluieren, habe ich halt auch dieses Gefühl, ich kann noch was rauskitzeln, ist das Setup, in dem ich mich befinde, aktuell das Beste, was ich halt holen kann für mich persönlich und dann einfach immer für sich selber zu schauen und zu evaluieren, gehe ich mit dem Setup nächstes Jahr weiter und zu schauen, welche Möglichkeiten haben sich in dem Jahr ergeben oder welche Prioritäten haben sich vielleicht auch verschoben, was ja auch völlig normal ist, so mit steigendem Alter und der Sporterfahrung, aber auch der Berufserfahrung und dann einfach jedes Jahr halt zu schauen, wohin es geht Und deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, so in 4 Jahren sehe ich mich im selben Setup und habe genau das und das und das erreicht, genau.
Okay, das heißt, es gibt auch gar nicht so aktiven Gedanken irgendwie in Richtung Olympia 2028 für dich?
Also Olympia ist immer noch so ein großes Wort, was schon immer in meinem Kopf drin war. Deswegen dieses, das so komplett abzublocken, ist natürlich schwer und zu sagen, nee, das ist jetzt, also wäre auch eine Lüge, wenn man irgendwie mit 16 anfängt, da so einen Sport zu machen und sieht so, boah, das kann man erreichen und jedes Kind quasi davon träumt, jedes Sportlerkind. Dann, nee, das will ich nicht mehr, das wäre jetzt auch irgendwie so eine Lüge, aber es ist nicht so dieses, es ist jetzt nicht ein ausgesprochenes Ziel und es ist auch nicht, es fühlt sich für mich nicht so an, als wenn ich das nicht erreiche, dann habe ich nichts erreicht oder dann ist es für mich vorbei, so nach dem Motto. Es ist für mich im Hintergrund und ich weiß, dass LA existiert und es ist total cool und Olympia ist immer noch mega und alle wollen da sein und es ist super, wenn man es dann schafft. Das ist echt ein krasses Ziel und wirklich so Props an jeden, der da hingekommen ist. Da steckt echt viel harte Arbeit. Aber genau, ich versuche das einfach ein bisschen mehr in Perspektive zu setzen und auch diese Erwartungshaltung für mich auch zu managen und einfach so ein bisschen mehr in mich reinzuhören und in den Sport sozusagen, diesen Spaßfaktor, dieses für mich selber etwas machen und besser werden, mehr in die Richtung zu lenken, um einfach ein bisschen entspannter planen zu können, auch spontaner entscheiden zu können, von Jahr zu Jahr, was sich halt für eine Situation ergibt. Und oft ist es ja auch so, man macht sich einen Plan, am Ende klappt das alles nicht. Und deswegen, ich glaube, das ist so ein Learning aus 2024 oder aus den Jahren davor, es einfach so zu nehmen, wie es kommt. Und Leistungssprünge können immer passieren, aber es kann auch genauso passieren, dass man in einem Jahr merkt, so hey, war eine geile Zeit, meine Prioritäten haben sich verschoben und ich bin raus und dann fährt man halt nach LA als Zuschauer und freut sich trotzdem. Also das kann natürlich auch passieren, genau.
Ich würde ganz kurz nochmal auf diese Erwartungshaltung eingehen, weil ich glaube, dass das natürlich eine Challenge für ganz viele Menschen ist. Also müssen wir jetzt uns gar nicht auf den Sport beschränken, sondern jeder, der irgendwie ein bisschen Ambitionen hat, hat, glaube ich, immer wieder auch damit zu kämpfen. Und auf der anderen Seite, wie du gerade schon gesagt hast, ist es natürlich super wertvoll, wenn wir diese Erwartungshaltung ein Stück weit managen können, anpassen können, beziehungsweise uns immer mehr auf das Hier und Jetzt konzentrieren können. Wie viel Aufmerksamkeit braucht es, damit du es schaffst, dich wirklich so dann eher auf das zu konzentrieren, was gerade da ist und eben nicht zu sehr in die Zukunft zu denken und zu sehr in deinen Erwartungen vielleicht auch verloren zu gehen?
Also ich glaube, es ist so ein Prozess, den man so für sich mitnimmt. Also ich glaube, als junge Athletin ist es einem so ein bisschen schwer gefallen, weil man halt einfach immer so, ich sag mal, euphorisch war und dann als junger Mensch siehst du natürlich die Sprünge dann viel mehr und dann malst du dir in deinem Kopf irgendwelche Szenarien aus, in 4 Jahren bin ich genau da. Aber es gibt halt immer mal wieder Rückschläge, die natürlich niemand plant. Niemand plant, sich zu verletzen. Niemand plant, dass irgendwas passiert. Genau deswegen, ich glaube, man muss sich einfach dann so ein bisschen finden und den Prozess auch aktiv so ein bisschen, der Weg ist das Ziel, so für sich auch anerkennen und dann einfach daran wachsen und dann quasi einfach schauen, dass man vielleicht auch mit Freunden drüber spricht, mit seinem Trainer drüber spricht, mit seinem Umfeld drüber spricht. Also je nachdem, was halt der Kontext ist. Und dann einfach dieses Erwartungsmanagement auch einen selber so ein bisschen zu beziehen. Ich hatte lustigerweise das Gespräch mit einer Freundin, wo wir dann einfach so drüber gesprochen haben, man gibt ja oft seinen Freunden andere Tipps als sich selber. Also man würde zum Beispiel, manchmal muss man sich, glaube ich, daran erinnern, so, was würdest du in der Situation einer Freundin sagen? Und meistens ist man halt dann zu Freunden ein bisschen netter als zu sich selber. Und man gibt denen, es gibt ja das englische Wort Grace, man gibt denen viel mehr Grace als sich selbst. Und das fällt mir auch manchmal schwer. Also ich bin auch, ganz ehrlich, glaube ich, sowieso meine härteste Richterin selber. Also ich bewerte mich natürlich mal ein bisschen strenger als andere. Aber ich glaube, man muss halt so in einem Prozess finden, wo man langsam anfängt, so, hey, wenn ich jetzt eine Freundin wäre, was würde ich ihr sagen? Und dann darauf so ein bisschen aufbauen. Aber ja, wie gesagt, es erfordert auch Arbeit. Also du musst halt aktiv an deinem Mindset arbeiten. Bei mir hat sich das halt quasi durch Jahre und einfach durch die Art, wie mein Leben sich entwickelt hat, meine sportliche Leistung dann so, ist dann so passiert. Für alle anderen, die gerade noch mitten im Prozess sind, so vielleicht hilft es denen einfach mal so ein bisschen, das so zu sehen, wie ich das jetzt die letzten Jahre quasi gemacht habe.
Ja, gerade der letzte Punkt ist, glaube ich, nochmal super wichtig. Ich kann auch jedem nur empfehlen, einfach mal, wenn du du zumindest das Gefühl hast, dass so dieser eigene innere Kritiker extrem stark ist, einfach mal so diese Gedanken, die wir dann haben oder das, was wir zu uns selbst sagen, mal aufzuschreiben, wirklich genau so, wie wir es denken oder wie wir es zu uns sagen und dann mal mit so ein bisschen Abstand mal durchzulesen und dann merken wir häufig so, okay, krass, also kein Wunder, dass ich mich scheiße fühle, wenn ich so mit mir rede. Und wir merken dann natürlich auch auf der anderen Seite genau das, was du gesagt hast, wir würden nie mit irgendwie unseren Freunden, Familie, unseren engsten Vertrauten auf der Ebene sprechen. Und wenn wir das halt so ein bisschen anpassen und da so ein bisschen mehr Grace, wie du gesagt hast, ein bisschen mehr Compassion reinbringen, dann ändert das natürlich schon mal extrem viel. Ja. Wie schaffst du es dann oder beziehungsweise wie managst du dann so deine Zielsetzungen für ein komplettes Jahr, wenn es eher darum geht, Erwartungshaltung ein Stück weit rauszunehmen? Wie sieht dann so der Zielsetzungsprozess für dich für so eine bevorstehende Saison aus?
Also ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren angefangen, mir das aufzuschreiben und ich teile es aber auch mit niemandem. Das ist also wirklich was ganz Persönliches. Ich finde das auch in Ordnung, mal was zu haben, was wie nicht jeder irgendwie, wo nicht jeder dran teil hat, wo ich einfach so die Ownerin bin. Und ich schreibe mir das dann tatsächlich auf. Also es gibt ja auch so ein bisschen wie die Businessplanung, das kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Dann schreibst du dir halt so das quasi auf und bricht es dann aufs Jahr herunter. Und es gibt natürlich so konkrete Zeiten, die man im Kopf hat, wo man sagt, zum Beispiel, wenn ich das in meinem Leben einmal laufen würde und diese Barriere zum Beispiel breche, dann bin ich halt super happy. Das ist ja was mega Langfristiges dann. Und dann einfach zu schauen, für mich halt in dem Jahr, was steht halt an, was gibt's für Events, wie ist es bei mir beruflich, privat, das einfach alles mal runterzuschreiben und zu sehen und dadurch dann die Gedanken zu sortieren und dann einfach zu sagen, hey, okay, jetzt diese Saison, bei mir zum Beispiel habe ich keine großen Ambitionen jetzt zu sagen, ich fahre irgendwie da oder dahin, sondern ich möchte einfach für mich persönlich eine Bestzeit laufen quasi alles andere baue ich dann so drumherum. Und ja, mir hat das Aufschreiben halt geholfen, weil es meine Gedanken immer sortiert hat und ich dann halt so Step für Step auch so ein bisschen sehen kann, so habe ich was vergessen oder wie sah es aus in den letzten Jahren, ist noch irgendein Ziel vielleicht irgendwie liegen geblieben, was man dann irgendwie weggeschoben hat und dass dieses Jahr wieder mit reinspielt, zum Beispiel als ich krank war, also beziehungsweise verletzt, da war natürlich ein Ziel, wieder gesund zu werden. Solche Geschichten können ja natürlich immer dann noch deinen Plan reingrätschen. Aber genau, das Runterschreiben hat mir ganz gut geholfen und dann kann ich da eigentlich mein Jahr, so gut es geht, ebenso mit meinen Zielen planen und weiß dann auch, worauf ich sozusagen quasi arbeite.
Alright. Sehr cool. Michelle, ich habe noch eine letzte Frage für dich und die kommt wie immer hier im Podcast von unserem vorigen Podcast-Gast. Von daher gehen wir direkt rein und die Frage für dich ist, wenn du am Ende deiner Karriere zurückschaust, welches Gefühl willst du dann haben?
Ja, gute Frage. Also hoffentlich werde ich ein Gefühl haben, dass ich zufrieden bin und einfach das Beste aus mir rausgeholt habe bis zu dem Moment. Ich hoffe, dass ich natürlich eher mit lachenden Augen aus der ganzen Geschichte rausgehe und nicht irgendwie gezwungen werde, ein Karriereende hinzulegen, weil das natürlich auch durch Verletzungen passieren kann, sondern ich stelle mir, wenn ich es mir ausmalen dürfte, so vor, dass ich selbstständig entscheide, das passt jetzt für mich, das war ein schönes Kapitel, das möchte ich jetzt abschließen. Ich hatte eine super Zeit, habe tolle Leute kennengelernt, super viel Erfahrung für mich persönlich mitgenommen, natürlich auch sportlich Erfolge feiern können, hat mit Misserfolgen vielleicht auch gelernt, umzugehen und bin daran gewachsen und habe auch tolle Orte gesehen und dass man einfach so ein schönes Gefühl hat, aber dass man natürlich immer ein bisschen traurig sein wird, weil das Kapitel sich halt schließt, ist natürlich normal. Aber es wäre schön, so ein bisschen Vorfreude auf das, was kommt, noch mitnehmen zu können und das Ganze in einem positiven Licht sehen zu können am Ende.
Alright, sehr cool. Danke dir fürs Teilen und danke dir auch natürlich für deine Zeit. Danke sogar, dass du dir quasi hier zweimal Zeit genommen hast. Also für diejenigen, die sich die Folge hier bei Spotify und Co. angehört haben, wird das gar nicht aufgefallen sein. Dann ist das hier eine komplette Folge. Für diejenigen, die das Ganze bei YouTube verfolgt haben, werdet ihr festgestellt haben, dass es vor ungefähr 10 Minuten mal einen Switch gab und plötzlich Michelle und ich was anderes anhatten und in einem anderen Setting saßen, was einfach daraus hervorgeht, dass wir beim ersten Mal ein paar technische Schwierigkeiten hatten, die aber erst erst im Nachhinein aufgefallen sind und wir dann hier nochmal uns für die letzten 10, 15 Minuten des Podcasts ein zweites Mal treffen durften. Also danke dir auf jeden Fall auch dafür, Michelle. Danke für deine Insights und natürlich alles, alles Gute für 2025.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir Spaß gemacht.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast hier feierst, dann lass uns super gerne eine ehrliche Rezension da. Gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple. Denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen. Weil so ehrlich muss man sein, in der heutigen Zeit ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste vors Mikro holen können, dann ist das das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier im Podcast abonnierst und eine Bewertung dalässt. Und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.